Daily Crime Podcast.
So, hallo zurück und herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem E-Crime Podcast. Es ist Sommerzeit und ganz viele Formate, vor allem lineare TV-Formate, sind jetzt in der Sommerpause, aber bei uns gibt es frischen Stoff. Und in dem Sinne, herzlich willkommen. Hi Katrin.
Hallo Isa.
Wir sitzen hier, es ist Hochsommer, man mag es kaum glauben, wir gucken aus dem Fenster. Es ist ein lebensbejahendes Grau, würde ich sagen, am Himmel. Ja. Und wir haben heute wieder einen ganz, ganz tollen, sehr spannenden Fall mitgebracht. Ganz nach deinem Gusto. Wir haben ganz viele technische Themen, die da drin stecken. In den letzten Wochen sind wir emotional ganz schön rangegangen, würde ich sagen. Erstmal der große Datendiebstahl bei Ashley Madison. Da war das dominierende Gefühl ja irgendwie auch Schadenfreude bei uns. Letzte Folge ging es um Cybermobbing. Da wurde so ein bisschen unsere mütterlichen Gefühle angesprochen. Und heute, ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir war das eine Mischung aus Faszination und Fassungslosigkeit und auch ein ganz kleiner Funken Respekt. Und deshalb, wie immer, die obligatorische Frage, wie ging es dir bei den Recherchen eigentlich?
Ja, ich kann mich dem ganz genau anschließen. Respekt auf jeden Fall, es war eine beachtliche Leistung. Auch wenn sie nicht legal war.
Ja, doch, kann man nicht anders sagen.
Ja, und ich freue mich.
Gar nicht illegal.
Und ich freue mich total auf die ganzen technischen Details bei diesem Fall.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau, vielleicht so viel schon mal vorweg. Wir haben heute den Fall Shiny Flakes dabei. Ja, in den Medien bekannt unter Shiny Flakes. So viel kann ich schon mal sagen, es ist die Geschichte eines Online-Drogenhandels der ganz besonderen Art. Und dieser Fall ist in den Medien unglaublich gut dokumentiert. Es gibt sogar eine Netflix-Serie dazu. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir wollen heute mal so ein bisschen in diese Bereiche reintauchen, die vielleicht nicht so präsent waren in der allgemeinen medialen Aufarbeitung. Und das sind eben, wie du eben gesagt hast, ganz viele technische Fragen, die sich ergeben. Ja, und jetzt geht's erstmal zur obligatorischen
Fallbeschreibung.
Genau. Ein junger Mann um die 20 sitzt zu Hause in seinem Jugendzimmer irgendwo in Leipzig, wo er sich einen Arbeitsplatz eingerichtet hat. Um ihn herum türmen sich Kartons, Versandtaschen und ziemlich viel IT-Hardware. Die Nachfrage ist hoch, der Kundenstamm wächst. Und in richtig guten Monaten erwirtschaftet der Blonde mit dem Bürstenhaarschnitt einen sechsstelligen Umsatz. Man könnte meinen, hier lebt jemand den Traum des One-Man-Online-Unternehmers. Eine Vision, der viele junge Menschen dieser Tage nacheifern. Doch der hier beschriebene Mann handelt nicht etwa mit Nahrungsergänzungsmitteln oder irgendwelchen Gadgets. Seine Produktpalette besteht ausschließlich aus synthetischen Drogen. Maximilian S., der im Netz unter dem Pseudonym Shiny Flakes auftritt, hat binnen kürzester Zeit einen Handel für Rauschmittel im Netz aufgezogen, mit Kundschaft aus aller Welt. Speed, LSD, Ecstasy, Kokain, Shiny Flakes hat alles, was das Junkie-Herz begehrt. Auch verschreibungspflichtige Medikamente bietet er an. Und obendrein auch noch einen exzellenten Kundenservice. Die massenhaft positiven Bewertungen sind jedenfalls nicht gekauft. Anderthalb Jahre funktioniert sein ausgeklügeltes System aus Beschaffung und Vertrieb. Die Ware selbst besorgt sich der junge Leipziger über einen Mittelsmann in Holland. Vertickt wird sie schließlich über einen Webshop im sogenannten Darknet. Und die Bezahlung, die läuft über die Kryptowährung Bitcoin. Das Online-Business des jungen Maximilian S. floriert, bis schließlich am 26. Februar 2015 alles zusammenbricht. Bei der Drogenübergabe per Kurier greift die Polizei schließlich zu. Sie hat den jungen Unternehmer schon länger im Visier und nun endlich die Gelegenheit, ihn hochzunehmen. Das Einsatzkommando staunt nicht schlecht, als es die Geschäftsräume seiner Zielperson inspiziert. Insgesamt türmen sich 321 Kilogramm Drogen in abgepackten Tüten im Wert von über 4 Millionen Euro bis unter die Decke. Allen Beteiligten ist klar, das hier ist ein Jahrhundert-Coup. Erdacht, durchgeführt und schließlich zugrunde gewirtschaftet von einem einzigen Mann und der dunklen Macht des Internets. Ja, das ist der Fall Shiny Flakes in a nutshell, wie man so schön sagt, aber ich habe mir überlegt, wir rollen das Feld mal von hinten auf und wir fangen nicht am Anfang an, sondern wir fangen eher so am Ende an. Und das Ende ist im Grunde die Gerichtsverhandlung. Ja, die Gerichtsverhandlung ist nicht so spektakulär, wie man sich das vorstellen könnte. Also ich habe mir Bilder angeguckt, es ist jetzt nicht so, dass da massenhaft Leute sich irgendwie gedrängt haben in die ins Gericht, sondern es war eine relativ nüchterne Verhandlung. Man hat da vor sich einen jungen Mann. Wenn man jetzt nicht wüsste, was er gemacht hat, würde ich sagen, eher sowas wie so ein, keine Ahnung, irgendeiner, der so eine Jugendsünde begangen hat, der vielleicht irgendwie ein Handy gemobst hat. Aber die Vorwürfe, die wiegen schwer. Wir haben es ja eben gehört, über 300 Kilogramm Drogen zu Hause in den eigenen vier Wänden.
Ja, das im Kinderzimmer unterzubringen, ist ja natürlich gut. Eine Aufgabe.
Ich will ja, Kinderzimmer ist immer so ein Wort, also das war, glaube ich, schon ein Jugendzimmer, aber ja. Völlig egal. Es war, der hat in einer Wohnung gewohnt, so viel weiß man, mit seiner Mutter und dem Stiefvater. Und es war halt seine eigenen vier Wände, es war sein eigenes Reich. Und ja, und dort bis unter die Decke, ich versuche es mir gerade vorzustellen, das Ding muss vollgestopft gewesen sein mit Drogen.
Ja, ich habe die Pressefotos gesehen, wo sich bergeweise, also es sah aus wie so ein Ausmalbild. Mhm. Ja, in allen Farben, so regenbogenmäßig lagen da Pillen.
Ja. Waren die farblich sortiert? Wissen wir das?
Nicht.
Warum ist das eigentlich so? Warum sind die so bunt, diese Pillen? Weißt du das zufällig? Haben bestimmte Wirkstoffe bestimmte Farben?
Ich glaube einfach nur, damit sie cool aussehen. Die haben ja auch so ganz abgefahrene Namen.
Ja, die heißen dann... Ich habe keine Ahnung. Kannst du etwa ein Beispiel nennen?
Ich weiß es auch nur aus der Recherche.
Wie heißen die denn?
Das? Pink Big Mac, Heineken.
Heineken?
Simpsons.
Geil. Die sind wahrscheinlich gelb, oder?
Bestimmt.
Genau. Aber diese Szenerie, also wenn man das wirklich nicht wüsste und man sieht wirklich nur diese Bilder von diesem Typen, wie er in diesen Gerichtssaal geführt wird, also man würde ja nie im Leben annehmen, dass hier wahrscheinlich für kurze Zeit der größte Drogenbaron Deutschlands vor einem sitzt. Ich glaube, die Polizei und Staatsanwaltschaft sagen ja selbst in einer Pressemitteilung, es ist der größte Drogenfund in Sachsen und wahrscheinlich auch in ganz Deutschland.
Genau, und er passt auch auf kein Klischee, was man so von Drogenbaronen hat. Ja. Weder auf so einen Al Pacino-Mafia-Boss, noch auf irgendwie einen bunten Hippie, der irgendwie kifft oder...
Oder so einen selbst runtergewirtschafteten Typen, der selbst halt sein bester Kunde ist, ja. Weil so viel weiß man, der hat seine eigene Ware, also er wäre nicht sein bester Kunde.
Nee.
Der war relativ, ich habe mal in einem anderen Podcast gehört, der soll schon tatsächlich das eine oder andere ausprobiert haben, aber mehr so im Sinne von, ich will wissen, was ich da verkaufe. Also der war jetzt nicht hochgradig süchtig und ist über eine Sucht da reingerutscht. Was ihn ja da reingebracht hat, ist ja eher tatsächlich die Tatsache, dass er sich überlegt hat, wie kann ich möglichst schnell Geld verdienen.
Ja, und da gibt es halt einfach eine große Marge.
Mhm.
Das ist deutlich lukrativer als Schuhe.
Oder Nahrungsergänzungsmittel.
Oder
Genau. Ja, wie wird man eigentlich so ein Drogenbaron? Tatsächlich hat alles damit zu tun, dass dieser junge Mann, der heißt Maximilian S., wie gesagt, sein Künstlername war Shiny Flakes, einfach, glaube ich, ziemlich lost war in seinem Leben.
Ja, er hatte Kellner gelernt.
Ja, das wusste ich übrigens bis dato nicht, dass man Kellner, also dass es ein Ausbildungsberuf ist. Das wusste ich nicht. Ich bin einfach nur dumm.
Ja, es heißt wahrscheinlich auch anders, Restaurant.
Kaufmann für Gastronomie und...
Manager.
Ja gut, aber er hat es halt gelernt, er hat es nicht zu Ende gemacht. Der war einfach nur genervt von seinem Job und war einfach an so einem Punkt, wo er sich überlegt hat, ich habe da keinen Bock mehr drauf, aber ich habe doch dieses eine Talent.
Genau, und das war ein Shop aufbauen.
Ja, der war wohl echt pfiffig, der Typ. Der hat sich das ganze Programmieren, Webdesign, hat er sich einfach selbst beigebracht und hat wahrscheinlich Recherchen betrieben und sich überlegt, wo ist die Marge groß, wie du gerade gesagt hast, und wo komme ich möglichst schnell an Geld in sehr kurzer Zeit?
Ja.
Karin, an der Stelle mal eine ganz kurze Frage. Du als unser IT-Experte hier, wie einfach ist es eigentlich, sich die relevanten Programmiersprachen und Webdesign und all sowas selbst beizubringen? Also kann das wirklich jeder Dödel auf gut Deutsch?
Ja, also wenn du es wirklich from scratch selbst komplett aufbauen willst, ist das echt eine Aufgabe. Aber es gibt ja genug Baukästen, die du einfach so zusammenklicken kannst. Aber es gehört schon Wissen und auch eine gewisse Art Talent dazu. Also gerade das dann auch wirklich hübsch zu machen. Und diese Shiny Flakes-Seiten, die waren wirklich schön. Also das waren ganz ansprechende Drogenfotos.
Hast du doch fast selbst Lust gehabt, einfach mal
einfach mal was zu kaufen.
Ja, aber das ist, aber so viel ich weiß, der hat jetzt nicht auf so ein Baukastensystem zurückgegriffen, hat sich ja wirklich von Scratch, wie du so schön sagst, das einfach beigebracht.
Ja.
Hat wahrscheinlich geguckt, wie machen es die anderen und hat es dann einfach nachgebaut.
Genau, also was bei ihm dann natürlich so ein bisschen einfacher ist, dass er eben nur diese eine Zahlungsmethode hatte, Bitcoin.
Mhm. Ja, und er brauchte ja auch nur ein Bild von seinem Produkt.
Ja.
Also da brauchst du jetzt nicht aus verschiedenen Winkeln diese Pille zu fotografieren, sondern da reicht wahrscheinlich einfach nur einmal so ein kleines Foto frontal. Und aber fertig ist die Produktdarstellung.
Genau. Aber er hat sich da halt auch echt Mühe gegeben und hat mit Hilfe von Big Data Analysen auch Vorschläge gemacht, wie wir das auch alle von anderen Shops kennen. Mhm. Wenn du diese Drogen kaufst, werden dich folgende wahrscheinlich auch interessieren.
Das ist, das war für mich persönlich der größte Lacher. Aber vielleicht noch mal kurz zur Verortung. Wir haben das Jahr 2013. Das müssen wir dazu noch mal sagen. Also wir haben, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Mhm. Wir haben etwa ungefähr, so Mitte 2013, wie gesagt, da hatte Maximilian S. alias Shiny Flakes eben dieses Erweckungserlebnis, dass er beschlossen hat, ich will jetzt einfach mal in den Online-Drogenhandel einsteigen. Ich bin selbst gar nicht so bewandert in dem Thema. Aber ich bin Pleatsch, ich kann mir Dinge anlesen gründe einfach mal so meinen kleinen Handel und gesagt, getan. Das hat er dann gemacht. Und jetzt habe ich schon mal direkt die erste Frage. Dieser Shop war im sogenannten Darknet wie im Clearnet. Klar, sowas kannst du natürlich nicht im offiziellen Internet hinterlegen. Da musst du natürlich in einem Bereich unterwegs sein, der, sagen wir mal, wo du, glaube ich, einfach auch Hindernisse aufbauen musst.
Ja.
Und das ist ja das Darknet. Das Darknet ist ja ein idealer Ort, um auch die Spuren hinter sich zu verwischen. Aber jetzt rat mir mal bitte eins. Warum hat man auf diesen beiden Ebenen diesen Shop gegründet?
Also im Darknet ist ja klar, da kannst du sicher sein, dass dich keiner verfolgen kann, wenn du es natürlich nicht allzu blöd aufbaust.
Mhm.
Also vor Blödheit schützt sich auch das Darknet nicht. Und im Clearnet hat er es aufgebaut, weil er das nicht in Deutschland gemacht hat. Also er hat das auf einem Server, du hast ja gesagt, TO.
.TO, genau.
Das ist ja Tuvalu, eine Insel, die sich auf sowas spezialisiert hat. Und die haben auch keine Auslieferungsverträge mit Deutschland. Die haben auch, die geben keine Daten raus, wenn die deutsche Polizei da anfragt.
Mhm.
Das ist da sicher.
Also das hat er wahrscheinlich gemacht, um wahrscheinlich einen größeren Kundenstamm einfach anzuziehen oder so. Ich habe eine ganz blöde Frage. Wenn ich im Darknet irgendwas mache, ganz egal, ob ich jetzt einen Webshop aufmache oder eine Glücksspielplattform, whatever, impliziert die Tatsache, dass ich im Darknet unterwegs bin, automatisch, dass ich schwerer auffindbar bin? Oder muss ich da doch noch selbst tätig werden und für entsprechende Barrieren sorgen, dass man mir nicht so schnell auf die Schliche kommt?
Also es gibt ja dieses Internet.
Genau. Das Neuland, meinst du?
Ja, und das Darknet ist einfach nur ein Teil von dem Internet, was wir sowieso schon immer die ganze Zeit benutzen. Das ist kein eigenes Netz. Es gibt eigentlich drei Netze. Es gibt das Clearnet, was auch Surface Web genannt wird. Dann gibt es das Deep Web und dann gibt es noch das Darknet. In den ganzen Illustrationen von sowas wird immer ein Eisberg dargestellt.
Mhm.
Das Clear Web ist das, was wir ganz normal benutzen, wenn wir durch die Gegend surfen. Das ist auch zum größten Teil nicht verschlüsselt. Man kann die Daten abfangen. Jeder kann mit seinem Browser drauf. So, und dann gibt es das Deep Web. Das ist das, alles, was hinter Passwort ist.
Mhm.
Wenn du dich in deinen Facebook-Account einloggst, dann bist du im Deep Web,
mhm,
was eben nicht mehr über Suchmaschinen auffindbar ist.
Mhm.
Und dann gibt es noch den Teil des Darknets, das sind spezielle Seiten und das hat auch ein spezielles Routing-Protokoll.
Mhm.
Deshalb brauchst du dafür einen eigenen Browser. Und alle Internetseiten im Darknet enden auf .onion.
Mhm. Okay. Onion? Zwiebel.
Genau, Zwiebel.
Okay. Warum ist das so?
Weil das Darknet aufgebaut ist wie eine Zwiebel. Und egal, welche Dokumentation du dir über das Darknet anguckst, in diesem Fall kommt immer die Zwiebel auf den Tisch, sie wird aufgeschnitten und dann sieht man diese verschiedenen Schichten der Zwiebel.
Mhm.
Und über den Tor-Browser kommst du in das Darknet.
Mhm.
Und der Tor-Browser heißt auch The Onion Router.
Also das heißt, ich habe diesen Browser und indem ich ihn benutze, bin ich quasi automatisch im Darknet drin sozusagen. Oder muss ich mich vorher noch über irgendeinen Client irgendwo einloggen?
Nee, das musst du nicht. Du musst nur den Tor-Browser benutzen und auf einer Onion-Seite sein. Dann, das ist das Darknet. Mehr ist es gar nicht. Okay. Und du kannst den Tor-Browser natürlich auch für alle anderen Seiten benutzen. Du kannst jede Seite mit dem Tor-Browser ansurfen. Mhm. Der größte Unterschied dabei ist, dass du halt über diese Zwiebelschichten gehst. Beim normalen Surfen im Clear Web wählst du dich direkt bei der Seite ein. Also schickst du halt direkt
einen Request. Ich gehe durch eine Seite. Tür sozusagen.
Genau. Zum Beispiel, sagen wir mal, Facebook.com. Mhm. Beim Dark Web gehst du über verschiedene Schichten. Mhm. Und jede Schicht weiß immer nur, von wo du gerade hergekommen bist. Mhm. Also das ist so ein bisschen wie Geldwäsche.
Ich hatte eben das Beispiel mit der Tür. Ich gehe jetzt im Clearnet, gehe ich einfach durch eine Tür, da steht Facebook drauf und ich stelle mir jetzt so vor, dass es im Darknet so ist, dass ich durch verschiedene Türen gehe.
Genau.
Und immer die, die ich hinter mir zumache, ist dann auch zu?
Die ist dann zu.
Und dann gehe ich durch die nächste?
Und machst die wieder zu hinter dir?
Okay. Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Also impliziert das denn nicht? Gut, das impliziert vielleicht für den Nutzer, dass er sein Pfad nicht unbedingt nachvollziehbar ist. Aber für den, der jetzt so einen Online-Shop hat im Darknet, frage ich mich, ist das nicht dann automatisch gewährleistet, dass ich dann nicht auffindbar bin oder nicht rückverfolgbar bin? Oder?
Genau, weil erstens sind die Daten alle verschlüsselt. Mhm. Und zweitens wirst du im Darknet sowie auch auf Tuvalu.de kein Impressum hinterlassen.
Ach, da habe ich keine Impressumspflicht im Darknet.
Schon, aber es weiß ja keiner, wer du bist.
Ah, okay. Gut. Ja, aber dennoch denke ich mir mal, die ermittelnden Behörden sind ja nicht dumm. Die wissen ja auch, wie man sich im Darknet bewegt. Also wird jeder, der da irgendwas Halbseidenes anbietet, natürlich dafür sorgen, dass die Spuren verwischt werden.
Genau. Aber die Polizei hatte die Internetseite auch gefunden, die war auf die aufmerksam, aber sie konnten halt nichts machen, sie wussten nicht, wer das ist.
Gibt es im Darknet eine Art eigenes Google?
Nee, es gibt das Hidden Wiki, da sind so ein paar Sachen verlinkt, aber sonst, also du kannst es auch nicht crawlen, weil es halt verschlüsselt ist. Mhm. Das ist halt nur irgendwelcher Datenmüll und keine Worte.
Noch eine Frage aus der Idiotenkiste, bevor wir uns wieder dem Fall zuwenden, aber du sagst ja gerade, wenn ich mit diesem Tor-Browser surfe, und ich gehe immer durch verschiedene Türen, also bin halt quasi nicht rückverfolgbar. Jetzt bin ich so jemand, der sich ja total aufregt darüber, dass ja immer meine Bewegungen irgendwie so ausgelesen werden. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich bestimmte Werbung angezeigt bekomme. Kann ich mit dem Tor-Browser einfach auch ganz normal eben Seiten ansteuern und mich dadurch freimachen von ungebetener Werbung? Und wenn ja, warum nutzt das denn nicht jeder, der immer schreit, hier Datensicherheit und meine Daten gehören mir? Warum macht das dann nicht jeder, wenn das so einfach ist?
Das kannst du auf jeden Fall machen. Das Problem ist halt nur, dass du eben durch diese ganzen Türen gehen musst und dadurch dauert ein Seitenaufbau länger. Und sobald du dein Passwort, E-Mail-Adresse oder sonst was irgendwo eingibst, bist du halt wieder erkannt.
Achso, ich sollte also nichts ansteuern, wo ich so ein Kunden-Login habe und dann.
Genau, dann kannst du nämlich auch einen ganz normalen Browser benutzen. Mhm. Ansonsten kannst du aber auch gerne mit dem Tor-Browser durch die Gegend surfen.
Muss aber Zeit mitbringen.
Ja, muss Zeit mitbringen. Und auf höchster Sicherheitsstufe geht dann auch nicht mehr viel. Also so Embedded-Videos oder sowas, das funktioniert dann nicht mehr wirklich. Dann kommst du langsam in die Konfigurationshölle, wenn du für jede Seite dann wieder Ausnahmen einstellst, damit du die Seite auch im vollen Umfang angezeigt kriegst.
Gut, also das war jetzt unser Exkurs in das Thema Surfen mit dem Tor-Browser.
Genau. Und noch ein Mythos.
Gerne.
Es ist nicht verboten, ins Darknet zu gehen. Das denken nämlich auch viele.
Ja, das hatten wir schon mal an der Stelle, das Thema. Genau, das ist jetzt unsere freundliche Einladung. Geht doch mal ins Dark Web und schaut euch mal da ein bisschen um. Es kann euch nichts passieren. In dem Sinne eine gute Reise. Genau. Aber zurück zu unserem kleinen, umtriebigen Shiny Flakes. Also der hat eben, ja, offenbar im Darknet sich relativ schnell zurechtgefunden und hat dort seinen Drogen-Online-Shop aufgezogen und hat hat ein unglaubliches Sortiment.
Ja.
Unfassbar, wie du ja eben gesagt hast. Das war ja nur, die Buntheit hat dich ja nur so angestrahlt. Ja. Es gibt eine fantastische Dokumentation auf YouTube zu dem Thema, wo man auch Ausschnitte aus diesem Shop sieht. Was das Junkie-Herz begehrt, wie wir schon in der Fallbeschreibung gehört haben. Und er hatte ja irgendwie alles. Aber wie kann so ein junger Mann, der irgendwo in Leipzig wohnt, in seinem Kinderzimmer, diesen Online-Shop aufzieht. Wie kommt er denn an diese Drogen?
Das habe ich mich auch gefragt. Also man lernt ja nicht einen Großdealer einfach so kennen.
Das wäre mal ein netter Ausbildungsberuf. Ja. IHK-zertifizierter Dealer. Ja, wie hat er das gemacht?
Ich glaube, es fing an, dass er einfach erstmal ein paar Probebestellungen gemacht hat und angefangen hat, erstmal klein zu verkaufen.
Das heißt, er war gar nicht der Einzige. Es gab schon andere Shops dieser Art.
Ja, es gibt ja.
Im Darknet wahrscheinlich.
Ja, wieder. Genau. Es gibt da, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, Silk Road und da gibt es auch eine ganz wunderbare Dokumentation zu.
Ich bin gerade ein bisschen entsetzt und erstaunt, wie gut das ist so aus der Recherche. Pistole von dir. Okay, also der hat einfach so ein ganz klassisches Reseller-Programm genau. sich auferlegt.
Ja, aber er war halt einfach besser als die anderen. Mhm.
Ja, und er muss ja dann irgendwann so einen Bezugsstrang sich aufgebaut haben, dass der einfach echt an gute Ware in großen Mengen kam.
Ja.
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass seine Quelle irgendwo in den Niederlanden lag.
Ja. Und das hat er sich dann per Kurier liefern lassen nach Hause. Und die haben einmal die Woche kistenweise Drogen in sein Kinderzimmer.
Achso, der ist also nicht nach Holland gefahren oder Niederlande, Entschuldigung. Es gibt bei mir zu Hause jemanden, der mir immer auf die Finger klopft, wenn ich Holland sage, aber Niederlande meine. Und hat sich das von dem, also er ist nicht direkt hingefahren und hat es dort bezogen, sondern hat sich liefern lassen.
Ja.
Okay, einmal die Woche sagst du.
Ja.
Okay, gut, so eine Pille, ne? Also da passt ja viel in so einen Karton, ne? Also,
das stimmt.
Er packst einmal einen Granada voll und dann hast du ja schon mal auf jeden Fall ein halbes Lager aufgebaut. Das, was ich ja wirklich klasse finde, ist, und das ist wieder so dieser Punkt, wo ich sage Faszination, der hat ja nicht nur gelernt, wie man so einen Online-Shop programmiert und schön gestaltet, der hat ja diese ganze Infrastruktur nachgebaut und wirklich, also sehr, sehr ernst genommen. Also der hat sich richtig Gedanken über Marketing gemacht,
ja.
über Vertrieb, über Kundenservice. Ich habe irgendwo gelesen, der hatte irgendwo Service-Mitarbeiter. Und wie du eben gesagt hast, Big Data Technologie ist das Thema. Der hat richtig auch seine Kunden, das Kundenverhalten richtig analysiert und ausgewertet. Wir kennen das alle von Amazon. Kunden, die dieses Produkt bestellt haben, haben auch das gekauft. Auch diesen Algorithmus gab es bei ihm.
Ja.
Was hat das mit Big Data zu tun?
Du sammelst Daten, wer was kauft und bildest dann so statistische Zwillinge und guckst halt Leute, die viel. Wir hatten ja vorhin Heineken als Pillenname. Wer viel Heineken kauft, kauft eventuell auch viel
Simpsons.
Mhm. Und dann kannst du das halt immer vorschlagen. Oder du gibst diesen Pillen sogar noch Kategorien und suchst dann was aus einer ähnlichen Kategorie raus.
Faszinierend.
Aber ich finde es sehr faszinierend, wie man das halt alles so alleine gewuppt kriegt.
Ihm wurde ja attestiert später im Gerichtsverfahren. So viel kann man, glaube ich, schon sagen. Er wurde ja kam vors Jugendgericht später. Auch ein bisschen wegen der geistigen Reife, was nichts mit seiner Intelligenz zu tun hat, sondern eher mit der Fähigkeit, kann ich das abschätzen eigentlich schon, was ich eigentlich hier mache. Und da kamen diverse Gutachter ja auch zu Wort. Und ihm wurde eine unglaubliche Intelligenz bescheinigt.
Ja.
Also das muss ein hochintelligenter, sehr Plietscher, wie man hier sagen würde, Norddeutschland junger Mann sein, der einiges auf dem Kasten hat, aber leider dieses Talent ein bisschen falsch eingesetzt hat.
Ja. Ich hatte damals den Shop sogar gesehen, als der noch online war und hatte mir dann die FAQs durchgelesen, weil da wirklich auch detailliert beschrieben war, wie man da Drogen bestellt.
Er hat sogar noch in einer Zeit, in der er noch nicht identifiziert worden war von den Behörden, und da kommen wir auch so ein bisschen zu diesem Punkt, was hat das mit ihm selbst auch gemacht? Der hat sogar noch, er war ein Mythos. Er hat einen Mythos kreiert, der auch weit über die Grenzen des Darknets ging. Und es gibt ein Magazin, Online-Magazin Weiß, den hat er ein Interview gegeben. Und hat ganz selbstbewusst erzählt, wie das bei ihm so funktioniert und warum er das macht und wie er das macht. Und also da sieht man mal, dass die Intelligenz einfach da war und am Ende aber auch ein bisschen, ihn vor die Füße gefallen ist, wie man so schön sagt. Genau. Was mich aber überrascht, ist, einerseits haben wir diesen Typen, der wirklich sehr akribisch sich da so eine IT-Architektur aufgebaut hat, die es ja auch den Behörden sehr schwer gemacht hat, ihn zu fangen. Also ich meine, die haben 1,5 Jahre gebraucht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sie von Beginn an ermittelt haben, aber er konnte 1,5 Jahre dieses Spiel spielen. Er hat Big Data benutzt, wie wir wissen. Er hat alles gemacht, um nicht auffindbar zu sein, nicht identifizierbar zu sein. Aber am Ende, und das kam ja heraus, als sie dann natürlich irgendwann seine ganze Hardware beschlagnahmt haben, seine Kundendaten und seine Passwörter hat er in ganz normalen Text- oder Excel-Dateien gehabt.
Da bin ich auch zusammengebrochen.
Das ist so wie, das ist wie auf dem Rechner eine Datei zu haben, wo drauf steht Passwörter und Zugangsdaten. Ja. Punkt Doc.
In dem Ordner geheim natürlich.
Nicht betreten.
Ja, er hat sich, glaube ich, nur Gedanken drum gemacht, wie er seinen Shop sicher aufbauen kann. Und das hat er auch geschafft.
Mhm.
Die Polizei konnte ihm ja im Darknet und auch im Clearweb überhaupt nicht auf die Schliche kommen.
Mhm.
Es ist dann ja offline passiert.
Ich habe mal was in diesem Interview, das ich angesprochen habe, eben gerade, da wurde er konfrontiert mit der Frage, warum er eigentlich kein Weed oder Haschisch, was man halt zum sogenannten
Kiffen
braucht. Das hat er ganz schnell aus seinem Sortiment genommen. Jetzt sind wir so ein bisschen im Bereich der Trivia angekommen. Mhm. Er hat in diesem Interview gesagt, nee, also da war die Nachfrage so hoch, da ist er nicht mehr hinterhergekommen.
Ja, und ich glaube, die Marge ist da auch nicht so.
Ja, er meinte irgendwie, da steht überhaupt in keiner Relation der Aufwand.
Also es war schon ganz doll gewinnorientiert, was er da getan hat.
Ja. Und er hat ja auch in kürzester Zeit, wie du auch vorhin gesagt hast, alle bereits bestehenden Anbieter ja wirklich in kürzester Zeit ausgestochen. Ja, ich kann mir vorstellen, das wird den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen zornig gemacht haben.
Hm. Hm.
Wissen wir eigentlich, ob der sich da Feinde gemacht hat und ob der vielleicht irgendwann nochmal ja, selbst sich in so prekäre Situationen gebracht hat? Oder ist das Darknet dann doch so anonym, dass man davon ausgehen kann, ich kann hier mein Ding durchziehen und brauche mir überhaupt keine Sorgen machen, dass mir irgendein anderer Drogengroßhändler irgendwie was Böses tut.
Also im Darknet bist du schon sehr sicher technisch.
Mhm.
Ich kann mir halt vorstellen, dass es dann auch wieder eher Offline-Probleme gibt, dass der Großhändler, von dem er kauft, dass darüber dann irgendwelche Informationen durchsickern an andere Großhändler und andere Abnehmer.
Das stimmt.
Ich meine, dass ich irgendwo gelesen habe, dass die Lokalen, die da vor Ort das nicht witzig fanden. Weil in einigen Städten wird nur noch über Shiny Flakes gekauft.
Ja, aber er hat ja in dem Interview auch gesagt, dass am Ende das, was er macht, irgendwie, was er halt an Drogen vertreibt und an Umsätzen generiert, am Ende ja ein mickriger Anteil am Gesamtkuchen ist. Und wenn das, also wenn man mit 200.000 Euro in guten Monaten nur ein kleiner Kuchenanteil sein soll, dann möchte ich nicht wissen, was für Summen der freie Markt natürlich generiert. Nee. Aber vielleicht hat er es auch zu seinem Selbstschutz gesagt. Er hat ja, was ich total spannend finde an dem ganzen Thema, ist ja so ein bisschen, wie sein ganzes Vertriebssystem war. Es war jetzt nun wirklich nicht so, dass man diesen Shop angesurft hat, sich da ein bisschen durchgeklickt hat, sich dann seine Bestellungen zusammengestellt hat. Konnte man eigentlich Favoriten markieren?
Ach, bestimmt, oder?
es war jetzt nicht so, dass er zu dir nach Hause geschickt hat, ne?
Nee.
Sondern er hat sich dann ein sehr, sehr ausgeklügeltes System ausgedacht. Kannst du darüber mal was erzählen?
Genau, erstmal musstest du ja mit Bitcoins bezahlen. Mhm. Also das war die einzige Zahlungsmöglichkeit, weil du nur mit Bitcoins auch anonym bezahlen kannst.
Mhm.
Und dann hast du das an eine Paketstation schicken lassen, die du dir unter falschem Namen reserviert hast.
Ich glaube, er hat ja auch über Paketstationen verschickt. Ne?
Ja,
ist ja auch
genau.
Nicht zur Post gegangen. Er hat sich einmal die Woche, glaube ich, oder einmal am Tag, zumindest regelmäßig, per Taxi mit ganz vielen Reisetaschen, in denen die Waren drin waren, zu einer Paketstation oder zu verschiedenen fahren lassen, aber halt immer zu diesem Ort Paketstation und hat dann dort seine Waren da reingepackt.
Ja.
Ne? So, und ich glaube, das war ja auch der Moment, wo er dann am Ende hochgenommen wurde, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber das war ja so sein System. Also, und ich glaube aber, kleinere Sachen hat er tatsächlich in den Briefkasten geschmissen.
Und die hat darin verschiedene.
Genau, aber auch immer erst kurz, bevor sie geleert worden sind. Genau. Warum eigentlich? Warum macht man das? Ist doch am Ende egal, ob das...
Eigentlich ja.
Weil dann ist doch die Ware ganz unten.
Ja.
Wir wissen es nicht.
Nee, wir wissen es nicht.
Genau, aber die Versandtaschen hat er, glaube ich, wirklich in die Briefkästen geschmissen und die etwas größeren Päckchen und Pakete hat er über die Paketstation verschickt. Und warum Bitcoin? Warum nicht PayPal?
Weil du bei PayPal natürlich direkt als Person mit deinem Namen drin stehst.
Ja, klar,
blöde Bitcoins Frage. Bitcoins kannst du dir tatsächlich auch anonym kaufen. Es gibt, also Bitcoins verwaltest du über ein Wallet. Also eine.
Ist das wie das Wallet, was ich im iPhone habe?
Genau, eine elektronische Geldbörse. Mhm. Und die kannst du dir erstellen einfach. Mhm. Und in dem Bitcoin werden Transaktionen gespeichert. Also ein Bitcoin weiß, von welcher Wallet er zu welcher Wallet gewandert ist. Mhm. Aber es gibt halt nur diese Wallet-Nummer. Mhm. Und von der Wallet-Nummer auf deine Person kann man nicht zurückschließen.
Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Türen, durch die man geht im Darknet, wie wir vorhin angesprochen haben. Ja. Und diese Analogie erinnert mich das gerade so ein bisschen.
Und du kannst, es gibt sogar Bitcoin-Automaten, wo du dann deinen 50-Euro-Schein reinsteckst, deine Wallet-Nummer angibst und schwupp hast du das.
Ja, okay, das macht natürlich Sinn. Also Bitcoins, so jetzt das, was ich so draus ziehe, ist die sicherste Zahlungsvariante, wenn man großen Wert auf Anonymität legt.
Genau. Das Einzige, was ich nicht rausgefunden habe, ist, ob es einen Weg gibt, sich die Bitcoins auch wieder anonym in Geld umwandeln zu lassen.
Ja, das wäre jetzt auch meine Frage. Ich glaube, der hatte ja auch, der hatte Unmengen an Geld auf seinem Konto.
Ja.
Also eine ordentliche sechsstellige Summe hatte der. Aber man kann sich ja im Grunde, also im physischen Leben ja nichts damit kaufen. Ne? Du kannst es ja eigentlich dann nur eintauschen gegen Ware im digitalen Raum, wo aber auch Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Das ist auch ein bisschen so die Frage, so weit verbreitet ist das ja noch nicht. Was macht man denn eigentlich dann mit so viel Geld? Was machst du als Bitcoin-Millionär? Geld kann ja auch nicht, du kannst es ja auch nicht anlegen, oder?
Nee, kannst du auch nicht. Und wie gesagt, du kriegst es halt auch nicht ausgezahlt, weil dann bist du halt wieder als Person da mit einem Konto oder mit deinem Ausweis. Mhm. Was ich machen würde, ist, ich würde mir von den Bitcoins im Darknet wieder irgendwas Legales kaufen.
Ein Auto. Digitales Auto.
Und mir das zuschicken lassen. Und ja, das wäre vielleicht so die einzige Möglichkeit, aber sonst.
Mhm. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen in diese Psyche von unserem jungen Shiny Flakes beziehungsweise Maximilian S. Einfühlen. Dem ist ja so ein bisschen dieser Erfolg am Ende dann über den Kopf gewachsen. Ich habe gelesen, der hat 16 Stunden am Tag gearbeitet, mindestens.
Mhm.
Das heißt, der hat durchgeackert, sprich, also erstmal die Drogen beschafft, den Shop gepflegt, alles abgepackt. Abgewogen, zum Teil auch, das eben verschickt, Kundenanfragen bearbeitet. Mein Gott, das ist ja, das schaffst du, also ich meine, das schaffst du ja wirklich nur, wenn du 20 bist.
Ja, aber auch er war, glaube ich, kurz vorm Burnout.
Ja, und dann sind ihm am Ende ja auch echt ganz schön krasse Fehler passiert und beziehungsweise hat auch zwischendurch, irgendwie ist er, ich will jetzt nicht sagen arrogant, aber dem ist, glaube ich, der eigene Erfolg sehr schnell über den Kopf gewachsen.
Mhm.
Und der war dann auch einfach irgendwann, glaube ich, in so einer Bubble drin, wo der auch einfach, glaube ich, einfach das einfach nicht mehr das Ziel vor Augen hatte. Also, was ich mal gelesen oder gehört habe, ich weiß es wirklich nicht mehr, ob ich es gelesen oder gehört habe. Ich habe so viel mich schlau gemacht zu dem Fall. Aber der war zum Beispiel, der war so unfassbar kundenorientiert. Das ist nochmal so eine kleine lustige Anekdote. Der hat seinen Kunden in die Päckchen so kleine Gummibärchen-Tütchen reingelegt. Aber auf der anderen Seite konnte der auch ganz anders. Kunden, die sich beschwert haben oder irgendwie unzufrieden waren, den hat auch gern mal eine Packung Taschentücher für die Heulsuse sozusagen beigefügt und war sehr zynisch seinen Kunden gegenüber. Und er war extrem emotional einfach. Ne?
Ja, aber da meine ich, dass ich das gelesen hatte, dass er das auch schon während seiner Kellnertätigkeit war, dass er damit nicht gut klarkam, wenn ein Gast sich beschwert hat.
Okay. Ah, okay, alles klar.
War wahrscheinlich so ein Charakter zu.
Ja, aber da sind wir auch nochmal beim Thema geistige Reife, ne?
Mhm.
Also, genau. Und am Ende ist ihm so doofe Fehler passiert, ne? Dass er auch einfach Versandtaschen nicht richtig frankiert hat und so. Und er hat ja quasi dann dem Zoll vor allem immer wieder dann Hinweise geliefert, natürlich, wo ist der Urheber? Weil der Zoll hat natürlich schon lange spitz gekriegt. Irgendjemand aus Leipzig vertickt Drogen. Mhm. Ne, seine Klientel war in aller Welt.
Ja.
Eigentlich hätte man das ja auch wissen müssen, dass sowas doch durch den Zoll geht.
Eigentlich ja.
So, und, aber die haben trotzdem fast ein Jahr gebraucht, ne? Bis sie ihn wirklich dingfest gemacht haben. Aber am Ende ist ihm wirklich diese... Ja, er ist fahrlässig gewesen am Ende.
Aber das bist du auch in dem Alter. Da denkst du ja, mir kann eh keiner was.
Was hast du mit 20 gemacht?
Das sag ich nicht.
Sag bitte. Was muss ich tun, dass du es sagst? Was für eine Dummheit hast du mit 20 gemacht?
Mich tätowiert?
Meinst du das Arschgeweider? Ja. Dieses Arschgeweider, das mich immer so angrinst, wenn du was aufhebst?
Ja. natürlich Alkohol, Partys.
Ja, aber du hast ja nichts, du hast ja nicht im Darknet mal eben einen.
Nee, aber ich wollte mit 20 schon Hacker werden.
Hm. Geil. Aber bist du ja auch irgendwie geworden, ne?
Ja.
Ja, aber.
Whitehead.
Genau. Ja, und am Ende, glaube ich, es war ja eigentlich, es war mit Ansage, dass irgendwann das alles komplett zusammenbricht. Und er ist bei einer, wo haben Sie ihn nochmal festgenommen? In welcher Situation? Sie haben ihn, glaube ich, bei einer Drogenübergabe dann.
Ja, kurz danach. Die haben erst den Drogenkurier die Übergabe machen lassen und haben dann den Drogenkurier nach der Übergabe festgenommen und sind dann zu ihm. Mhm.
Ja, und dann kam alles raus. Am besten finde ich immer noch die Aussage seiner Mutter, die sagt, ich habe das nicht mitgekriegt. Er hat sich ja immer eingeschlossen.
Ja.
Hallo?
Sie durfte auch nicht ins Zimmer. Nur die Wäsche durfte sie für ihn machen.
Entschuldigung? Also was ist, also, die steckt doch da mit drin.
Ja.
Also ich kann... Nein, kleiner Chef, ich will jetzt keine Unterstellung machen. Aber das ist so, also es kamen ja dann immer mehr Sachen ans Licht, so ein bisschen. Also das ist doch einfach nur absurd. Und die Nachfolgen sind natürlich, also man kann ja teilweise nur mit dem Kopf schütteln, mit dem, was dabei rauskam. Und dann auch wiederum über seine eigene Fahrlässigkeit. Wir haben auf der einen Seite die Mutter, die irgendwie von nichts irgendwie mitbekommen haben will. Und dann haben wir ja, wie wir vorhin festgestellt haben, die ganzen Kundendaten in einer Excel-Datei.
Das passt aber, finde ich, total zur Überheblichkeit, weil er dachte, er wird wohl nicht gefasst.
Wie würdest du das denn machen? Wie würdest du die Kundendaten schützen? Du als Darknet-Drogenhändlerin. Was würdest du machen?
Auf jeden Fall regelmäßig löschen. Das hatte er ja den Kunden auch versprochen. Das hat er nicht gemacht.
Mhm.
Wahrscheinlich braucht er es noch für Big-Data-Analysen.
Mhm. Sind fast 14.000 Datensätze allein für den deutschsprachigen Raum, was lese ich hier gerade, die sichergestellt worden sind.
Ja.
Das sind bedeutet, also Datensätze bedeutet wahrscheinlich auch eigene Transaktionen. Der hat ja am Ende aber schon ordentlich Kunden. Ne? Das war irgendwas im vierstelligen Bereich, meine ich, gelesen zu haben. Ich gucke gerade nochmal nach. Raschel, raschel. Nee, ich finde es jetzt nicht mehr. Aber der hatte ordentlich Kunden und das bedeutet natürlich auch entsprechend viele Verfahren.
Genau. Und du musst ja, also jetzt nochmal zu dem zurückgekommen, wie ich das machen würde. Bei so einem Shop musst du ja auch nicht besonders kundenfreundlich sein. Also Leute, die bei dir was kaufen wollen, die wollen da auch wirklich unbedingt was kaufen und die würden sich auch jedes Mal neu registrieren. Mhm. Also du musst da nicht Logins vorhalten. Man kann das wirklich immer sofort wieder löschen.
Mhm.
Und natürlich legst du alles verschlüsselt auf deinem Rechner ab.
Mhm.
Das ist ja...
Wie verschlüsselt man sowas?
Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst das in einem Tresor ablegen, da gibt es verschiedene Softwaren für.
Mhm.
Oder also je nachdem, was für ein Betriebssystem du hast.
Aber er hat es halt nicht gemacht, ne?
Er hat es nicht gemacht, nö.
Er hat es nicht gemacht. Und am Ende, das bedeutet natürlich, dass, glaube ich, mit seiner Verurteilung, die jetzt in meiner persönlichen Einschätzung noch relativ gering war, der hat ja Glück gehabt, der hat 7 Jahre bekommen.
Mhm.
Ist aber, soviel ich weiß, früher aus der Haft rausgekommen. Er ist seit 2019 wieder draußen, schuldet dem deutschen Staat aber mal eben 3 Millionen Euro. Klar, der hat ja nie Steuern abgeführt.
Nee. Und die 3 Millionen, war das, was Sie denken, was er erwirtschaftet hat in der Zeit?
Naja, gut, er hat ja alles fein säuberlich dokumentiert, ne? Und er hatte einfach diese 321 Kilogramm Drogen im Wert von 4 Millionen Euro, zumindest das, was sie an dem Tag der Festnahme sichergestellt haben. Ich glaube, die haben das einfach mal hochkalkuliert. Da hat ja eine halbe Tonne Drogen insgesamt vertickt. Ich glaube, das war einfach eine ganz klassische, ich würde mal sagen, Bierdeckel-Kalkulation. und daraus haben sie einfach, ich glaube, weil das einfach so gut dokumentiert hat, konnten die einfach sehr, sehr gut nachempfinden, was an Steuern verloren gegangen ist.
Ja.
So. Und eine weitere lustige Sache ist, ich habe gelesen, der sitzt, er saß dann irgendwann ein, aber ehrlich gesagt, der saß kaum in seiner Zelle. Der wurde nämlich fast jeden Tag musste der als Zeuge aussagen bei den nachfolgenden Verfahren gegen die Kunden.
Ja, die wurden dann auch alle einzeln angeklagt,
ja,
ne?
Ja. Und die JVAs, in denen er saß ja nicht nur in einer, wurde zwischendurch verlegt. Die war extrem gut damit beschäftigt, seine Termine zu koordinieren.
Ja. Ja. Aber er wurde nur wegen einem Verbrechen.
Genau,
nämlich dem Drogenhandel.
Er hat das riesengroße Glück, dass da nicht tausende einzelne Strafsachen draus gestrickt worden sind, sondern dass es als ein Ganzes verhandelt wurde.
Ja.
Aber Fakt ist, er schuldet dem deutschen Staat 3 Millionen Euro. Wenn er Glück hat, 2046 ist es verjährt. Er muss dann nur noch 26 Jahre durchhalten. Aber wie kann ein knapp über 20-Jährige 3 Millionen Euro abstottern? Ich wette, der darf auch gar kein Computer mehr besitzen, oder?
Wahrscheinlich nicht.
Also genau. Wie soll das abkeltern oder wie? Ich habe übrigens ein bisschen nachgedacht, der Staat fordert die 3 Millionen Euro ein, der will sie natürlich wahrscheinlich in die eigenen Kassen, wahrscheinlich in die Steuerkassen gerne reingespült wissen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, willst du als Staat Steuern aus Drogendeals verbuchen? Ich hätte es ja irgendwie anständiger gefunden, wenn man gesagt hätte, dieses Geld muss irgendwo gespendet werden.
Ja, eigentlich schon.
Und Drogenpräventionsprogramme oder sowas.
Ja. Und diese 300 Kilo Drogen, die sie bei ihm gefunden haben, die werden ja auch einfach vernichtet. Und die Bitcoins, die sind ja...
Was passiert mit denen eigentlich?
Ich glaube, da kommt einfach keiner mehr ran. Ich weiß nicht, was mit dem passiert. Du kannst sie auch nicht
verkaufen. Kannst ja auch nie gegenrechnen. Ja nicht gegenrechnen. Ne?
Das ist sowieso ein Problem, dass du Bitcoins ganz schlecht ohne Transaktion übertragen kannst. Du kannst sie auch nicht vererben.
Darf ich mal eine ganz blöde Frage stellen? Können Bitcoins Zinsen erwirtschaften?
Nee, weil Zinsen kriegst du ja von der Bank, die irgendwas mit deinem Geld so lange machst. Und bei den Bitcoins hat man ja die Banken rausgestrichen.
Aber glaubst du, dass das irgendwann kommt? Wenn man sagt, ja, irgendwie Kryptowährungen sind ja irgendwann mal so der Ersatz der Banken?
Bestimmt. Also ich weiß es nicht. Bei Kryptowährungen gehst du ja eher davon aus, dass die halt steigen und fallen. Und dass das auch so ein bisschen eher so wie Aktien zu sehen ist. Da hast du ja auch keine Zinsen.
Ja.
Ich bin halt auch nicht wirklich ein Coiner. Ich finde das hochgradig.
Ein Coiner?
Ja, Coinerin.
Ja, genau, Coiner, Sternchen in.
Ja. Ich finde das wahnsinnig spannend, aber ich würde mein Geld nicht in Bitcoins anlegen. Vielleicht so ein bisschen Spielgeld zum Spaß, aber sonst nicht.
Aber das werden wir nochmal separat behandeln. Ja, das war soweit der Fall Shiny Flakes. Irgendwie fast schon der Stoff für Kinofilme. Apropos, es ist ja eine Netflix-Serie daraus entstanden.
Ja.
How to Sell Drugs Online.
Hast du die erste Staffel gesehen?
Hab sie gesehen, grandios.
Ich auch.
Grandios.
Deutsche Serie.
Deutsche Netflix-Serien, sehr geil.
Mhm.
Kleiner Spoiler, ich gucke gerade Dark. Auch nicht schlecht.
Ja.
Aber es ist wirklich der Stoff, aus dem Kinofilme sind. Und ein junger Leipziger hat die Vorlage dafür geliefert.
Ja.
Ja. In dem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Finger weg von Drogen. Am Ende geht's eh doof aus.
Ja, das stimmt.
Genau. Jo, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Folgt uns gerne auf Instagram unter mindthetech.podcast oder auf Twitter unter mindthetech. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis denn.